Woran denkt ihr, wenn ihr die Worte hört, zu Asche, zu Staub? Gar nichts. Glotze. Beerdigung, wo das oft gesagt wird, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Der Mensch wurde aus Staub geschaffen, ja. Faszinierend, nicht aus Lehm, aus Staub. Leben wir ja einfach so, zu töpfern. Glotze habe ich gehört. Baumglotze. Babylon Berlin, eine Serie, die vor kurzem lief. Danke, du hast mich nicht im Stich gelassen. also eine Fernsehserie, eine Krimiserie, die vor kurzer Zeit im ARD lief. Und aus der Filmmusik, da ist das ein Ausschnitt, zu Asche, zu Staub, so fängt das Lied an. Ich musste an alles denken, an diese Sachen, auch an den Ewigkeitssonntag, wo wir ja eben an die Toten denken. Aber diese Serie, die spielt in Berlin der 1920er Jahre. Viele Menschen hatten wahrscheinlich große Hoffnungen verbunden mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, mit dem Abdanken des Kaisers, der Ausrufung der Republik. Viele von uns haben ja in den vergangenen Wochen auch viel gehört und gelesen dazu. Der Kieler Matrosenaufstand war ja eine der treibenden Kräfte bei diesen Entwicklungen. Aber die Folgen des Krieges sind noch zu spüren in den 20er Jahren. Wirtschaftliche Probleme nehmen zu. Es gibt hohe Inflation, viele Menschen sind arbeitslos, die Armut wächst. Kriminalität nimmt zu, ein guter Nährboden für den Aufstieg der Nazis, der einige Jahre später beginnt. Und in dieser Serie Babylon Berlin sind mir drei Arten aufgefallen, wie Menschen mit der schwierigen Situation umgehen. Die erste Art, Resignation. Einige nehmen die Situation hin, wie sie ist. Es ist halt schlecht, was soll man denn machen? Sie tun nichts, um sich aus der Lage zu befreien. Siechen vor sich hin, lassen ihr Elend vielleicht noch an anderen aus. Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt, heißt es in den ersten Zeilen dieses Liedes und wird auch wieder, immer wieder wiederholt. Wenn man überhaupt noch Emotionen zeigt, dann sind es vielleicht Wutausbrüche gegen andere oder gegen sich selbst und zynische Worte, Resignation. Die zweite Art, mit der Situation umzugehen, Zügellosigkeit und Maßlosigkeit. Sie stürzen sich in das Leben, feiern wild mit Alkohol, Drogen und sexueller Freizügigkeit. Wenn sie Arbeit haben, stürzen sie sich auch da hinein, maßlos und teilweise unter Missachtung der normalen Regeln. Die Arbeit lenkt ja auch ab von der schwierigen Situation. Und sie liefert das nötige Kleingeld, um sich bei wilden Feiern abzulenken und ja, regelrecht zu betäuben. Kinder und Jugendliche wuchsen oft vaterlos auf oder ganz elternlos. Wenn die Mütter noch lebten, hatten sie oft keine Zeit, sich zu kümmern. Und diese Kinder und Jugendlichen lernten oft nur bedingt, sich an Regeln zu halten. Die klaren Befehle und Anweisungen und Regeln der Nazis Jahre später gaben ihnen endlich den lang vermissten Halt und Orientierung. Für viele Frauen war Prostitution der einzige Weg, die einzige Möglichkeit zu überleben. Irgendwie musste man ja an Geld kommen. Und Kunden gab es genügend in einer Zeit, in der viele Menschen Trost und Nähe suchten und zumindest körperliche Nähe dann bei diesen Frauen fanden. Viele, die sich ablenken wollten vom schwierigen Alltag, taten dies in sexueller Ausschweifung. Und obwohl Prostitution zumindest als sittenwidrig galt, zeitweise auch verboten war, wurde sie teilweise selbst von der Polizei gedeckt. Die sprichwörtliche Hure Babylon. In der Filmmusik heißt es, es ist doch nur ein Traum, das bloße Haschen nach dem Wind. Wer weiß es schon genau? Die Uhr an deiner Wand, sie ist gefüllt mit Sand. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein. Du triffst nun deine Wahl und wirfst uns zwischen Glück und Qual. Zwischen Glück und Qual, dort lag Zügellosigkeit und Maßlosigkeit, um sich abzulenken und zu betäuben. Der dritte Weg, den man im Film entdecken kann, ist Radikalisierung. Extreme politische Organisationen erstarken, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Es kommt zu menschenverachtendem Verhalten, Hass gegen die anderen und Ausschreitungen. Und die Schuld wird immer den anderen zugeschoben. Armut und Angst der Menschen wird genutzt, um Stimmung zu machen und die anderen schlecht zu reden. Populismus. Geheimorganisationen, in die angesehene Männer aus Wirtschaft, Politik, Militär und Polizei verwickelt sind. Sie bereiten im Untergrund skrupellos den Sturz der Führung vor. Sie sind bereit, ihre Gegner zu vernichten, selbst wenn dabei enge Kollegen oder sogar Familienangehörige auf der Strecke bleiben. Zu Asche, zu Staub. Radikal. Einblicke in die Krimiserie Babylon Berlin, beziehungsweise in das Berlin der 1920er Jahre. Und vielleicht auch Einblicke in die Art, wie auch heute Menschen noch mit schwierigen Situationen, mit Leid, Not und Angst umgehen. Oder an vielen Stellen mit gefühlten schwierigen Situationen. So schlecht, wie viele lauthals propagieren, geht es vielen, vielleicht den meisten, gar nicht. Die Deutschen haben aufs Ganze gesehen so viel Wohlstand wie nie, so viele Urlaubstage wie nie. Die Kriminalitätsstatistiken sind rückläufig und der Staat hat Rekordeinnahmen, die er auch wieder umsetzt. Aber trotzdem fühlen sich viele Menschen unsicher und reagieren mit Resignation, mit Zügellosigkeit und Maßlosigkeit und mit Radikalisierung. Resignation. Schon in der Schule geben viele Kinder und Jugendliche auf, weil sie das Gefühl vermittelt bekommen, dass aus ihnen doch eh nichts wird. Was für die einen der Gipfel der Hilflosigkeit ist, wird für die anderen zum Berufsziel. Zu einem befreundeten Lehrer oder einem Freund von mir, der Lehrer ist, sagte neulich ein Jugendlicher: Ich werde Harzer. Auf der anderen Seite Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, die von der Bürokratie der Antragstellung erschlagen werden und aufgeben. Dann bleibt es halt beim Alten. Ich bräuchte die Hilfe, aber wie soll ich durch diesen Aktenwirrwarr durchblicken? Oder auch eine Form von Resignation, den anderen die Schuld geben und fordern, dass die anderen Lösungen liefern, anstatt zumindest selbst sich mal ein bisschen in Bewegung zu setzen und etwas zu unternehmen, um die eigene Situation zu ändern. Resignation. Das zweite, Zügellosigkeit und Maßlosigkeit. Je mehr ich habe, desto mehr fällt mir ein, was ich haben will. Black Friday und Cyber Monday, im Moment laufen diese verschiedenen Verkaufsaktionen an jeder Ecke und ja, sie stacheln mich an zur Maßlosigkeit. Brauchen tue ich das zwar nicht, aber es ist doch 20% reduziert. Okay, vor 3 Wochen wurde der Preis 25% hochgesetzt, damit man ihn jetzt reduzieren kann. Aber das sehe ich in meiner zügellosen Kauflaune nicht. Ich spare mich reich. Oder ich stürze mich in maßloser Arbeit. Was ist der Preis für die Karriere? Keine Rücksicht auf Familie und Freunde? Auch meine Gesundheit wird hinten angestellt. Will ich den Preis wirklich zahlen? Was ist mein Antrieb? Brauche ich Bestätigung und Ansehen? Bin darauf angewiesen, mich selbst zu verwirklichen? Oder benötige ich das Geld und den Job wirklich so in diesem Umfang? Gibt es überhaupt den einen oder den anderen Weg, richtig und falsch? Wieder ein Ausschnitt aus dieser Filmmusik. Wer weiß es schon genau? Du triffst nun deine Wahl und wirfst uns zwischen Glück und Qual. Manche verfallen auch dem Fitnesswahn, treiben maßlos Sport und geben Unsummen für Superfood aus, anstatt sich ja vielleicht mal vernünftig einfach zu ernähren. Und die sexuelle Maßlosigkeit, die ist immer nur einen Mausklick entfernt. Nie war das so leicht, sich da in Sphären zu bewegen, wo man sonst in diverse Etablissements gehen musste. Es wäre doch mal spannend zu sehen, auf wie vielen Handys hier im Raum sich sexistische WhatsApp-Nachrichten oder pornografische Bilder und Filme befinden. Bei uns doch nicht, denken jetzt sicher einige. Doch. Ganz oft an den Stellen, wo man es gerade nicht vermutet. Nicht nur die katholische Kirche oder die Heiden haben da ihre Probleme, auch Christen. Und bei denen ist es oft noch viel schwieriger, aus so einer Situation, aus so einer Sucht, dazu wird es manchmal, herauszukommen, weil sich bei uns niemand traut, darüber zu reden. Anstatt zu helfen, klagen wir an oder schweigen tot. Maßlosigkeit. Das dritte, Radikalisierung. Wenn ich den Menschen oft genug sage, wie schlecht es ihnen geht, dann glauben sie es irgendwann. Das ist ein guter Nährboden, nicht nur kurz vor dem Dritten Reich. Das ist auch ein guter Nährboden, um America great again zu machen. Und heute muss man anscheinend nicht mal mehr beteuern, dass kein Mensch die Absicht hat, eine Mauer zu bauen. Im Gegenteil, damit gewinnt man Wählerstimmen. Politische Gegner kann man schon mal einsperren. Das hat nicht allzu viele negative Auswirkungen, wenn man gleichzeitig anderen Ländern die Flüchtlinge vom Leib hält. Und vielleicht wird man ja trotzdem in der EU aufgenommen. Dann wird auch der Türkei-Urlaub, der wegen der schwierigen politischen Situation schon sowieso günstig ist, dann wird er auch noch einfacher. Wobei auch dieses Miteinander in der EU ja lang nicht alle wollen. Brexit lässt grüßen. Boris Johnson scheint nicht nur den gleichen Friseur zu haben wie Donald Trump. Er hat auch den gleichen Floh im Ohr. Uns geht es am besten alleine. Wir zuerst. Vielleicht hat er ja auch recht. Keine Ahnung. Damit bin ich überfordert. Auch bei uns gewinnt der patriotische Populismus, patriotisch in Anführungszeichen, Populismus immer mehr Macht. Linke meinen, sie seien die bessere Alternative für Deutschland und hetzen deshalb gegen die Mitte und gegen rechts. Das Wortspiel war schlecht, aber das musste ich bringen. Linke Alternative, na egal. In den großen Parteien werden die Führungsebenen ja, quasi geputscht teilweise. Bei manchen ist es vielleicht auch ganz gut so. Jeder meint es besser zu können, aber keiner weiß wie. Und auch bei den Frommen gibt es Radikalisierung und Abgrenzung. Zum Beispiel aus Angst vor zu konservativen Ansichten oder vor zu liberalen Ansichten, vor zu viel Toleranz oder davor, dass der Islam uns überrennt. Klar, wir streben christliche Einheit an, aber bitte nach unserem Maß, nach unseren Maßstäben und unseren Vorstellungen. Wir zeigen mit dem Finger auf andere, halten die Regeln hoch, gegen die die anderen verstoßen und regen uns über sie auf, anstatt bei uns selbst anzufangen. Ich mache ja gerade nichts anderes. Folgen wir noch dem, als dessen Nachfolger wir uns ausgeben? Jesus hat nicht mit dem Finger auf die Sünder gezeigt. Er ist voller Liebe zu ihnen hingegangen. Sogar zu uns kommt er voller Geduld. Seinem Feind, dem Soldaten im Garten, heilt er das Ohr, anstatt Petrus zu applaudieren, der gerade ganzen Einsatz zeigt, um das Christentum zu retten. Ich glaube, wir sind oft gut darin, den ersten Stein zu werfen und alles schwarz zu malen. Er stattdessen hat ein Bild gemalt, das Leben gerettet hat. Nicht nur das Bild bei dem Steinewerfern, die Frau, die gesteinigt werden sollte, was er in den Staub malt, sondern sein Leben war so ein Bild. Er hat nicht Angst, Kritik und Gesetz gebracht, sondern Liebe, Vergebung, Evangelium und Hoffnung. Auf selbstlose Weise. Letztlich war das ein Grund, der ihn ans Kreuz gebracht hat. Sind wir bereit, uns in Bewegung zu setzen? Vielleicht auch unangenehme, schwierige Wege zu gehen, die wir eigentlich nie gehen würden, um Menschen Gottes Liebe zu bringen? Sind wir bereit, unser Kreuz auf uns zu nehmen, um Menschen Hoffnung zu geben? Oder haben wir Angst, dass wir uns am Holz dieses Kreuzes einen Splitter holen oder uns wehtun können, uns dreckig machen an diesem Kreuz, an dem Jesus für uns gestorben ist? Um Hoffnung zu geben, hat er das getan. Wahrscheinlich fragen sich einige von euch schon längst, warum ich hier von Babylon Berlin erzähle und hier so einen vom Stapel lasse, alles schlecht rede oder kritisch sehe. Die Antwort ist, wegen dieser Hoffnung, genau wegen dieser Hoffnung, die Jesus gebracht hat. Es macht müde, so eine Schimpftirade zu hören, wie ich sie gerade losgelassen habe, ganz bewusst losgelassen habe. Mich macht das zumindest müde und es nimmt eher Hoffnung. Es frustriert, es entmutigt, wenn man immer auf Fehler hingewiesen wird, auf Verfehlungen und auf Sünde. Es zermürbt, wenn man sich ständig anstrengt, alles richtig zu machen, keine Fehler zu machen. Und wenn Fehler da sind, dann möglichst darauf hinzuweisen, bei den anderen und bei mir selbst. Wobei bei den anderen darauf hinweisen einfacher ist. Merkt ihr, wie das frustriert, wie das Hoffnung nimmt, wie man die Liebe vermisst? Aber wir sollen Hoffnung in die Welt bringen, indem wir Gottes Liebe in die Welt bringen. Und der Predigttext von heute, der redet genau von dieser Hoffnung. Er soll Hoffnung geben und Mut machen. Und Babylon Berlin, die Serie, von der ich eben erzählt habe, oder der Name, ist gar nicht so unpassend. Ein Teil der Israeliten war nämlich in Babylon, als Jesaja seine Worte von Gott empfängt. In Gefangenschaft waren sie. Sie haben dieses Scheitern, ja vielleicht so diese Kriegs- oder Nachkriegssituation, die eben auch in der Serie dargestellt wird, am eigenen Leib erlebt. Die Führungsschicht, diejenigen, die planen, anleiten und andere motivieren konnten, die waren in Gefangenschaft. Und diese Gefangenschaft und die Unterdrückung schien gar nicht aufzuhören. Zwischendurch gab es immer mal wieder einige Lichtblicke. Einige durften zurück nach Jerusalem, die Stadtmauer wieder aufbauen, den Tempel reparieren. Hoffnung blühte auf. Wir dürfen bald alle nach Hause. Und dann dauerte es doch länger. Andere politische Baustellen kamen dazwischen. Alles blieb beim Alten. Die aufkeimende Hoffnung zerbröselte in ihren Händen. Zu Asche, zu Staub. Einige fingen an, auf das hinzuweisen, was schiefgelaufen war. Sie zelebrierten regelrecht die begangenen Fehler und Sünden und darauf hinzuweisen. Das zog sie noch mehr runter. Einige verloren den Glauben an ihren Gott. Wir sind doch sein auserwähltes Volk, wir sind doch seine Kinder. Es kann doch nicht sein, dass unser Gott sowas zulässt. Und im Umkehrschluss muss das dann wohl heißen, dass es ihn nicht gibt. Resignation machte sich breit, der erste Punkt, den ich eben genannt hatte. Oder wenn es ihn gibt, wenn es Jahwe, den Gott Israels, gibt, dann müssen ja wohl die babylonischen Götter stärker sein als er. Sie haben ihn ja besiegt, indem sie uns besiegt haben. Vielleicht sollten wir besser denen dienen. Ein Teil der Israeliten begann sich mit der Situation zu arrangieren. Ja, dann machen wir halt das Beste draus. Wir leben ja hier eigentlich auch gar nicht schlecht im Exil. Nehmen wir doch mit, was wir mitnehmen können. Warum nicht die fremden Götter anbieten? Die scheinen ja mächtiger zu sein als unser Gott. Und ihre Feste, die können wir ja auch mitfeiern. Da ging es nämlich zur Sache. Wein, Weib und Gesang, Ausschweifung und Maßlosigkeit. Von Radikalisierung, der dritten Art, die ich eben angesprochen habe, lesen wir hier nicht direkt. Aber wahrscheinlich gab es so manche radikale Hetzrede. Auf die Babylonier, auf die Führer Israels, die das Volk in diese Situation gebracht hatten, auf Gott, der das zuließ, auf diejenigen, die an ihn glaubten und auf diejenigen, die sich mit der Situation anfreundeten. Und in diese schwierige Situation hinein, in die Erfahrung von Not und Leid, von Identitätsverlust und verlorener Hoffnung, in diese Situation hinein gibt Gott dem Propheten Jesaja einen Auftrag. Sage meinem Volk diese Worte. Jesaja 65, 16b bis 25. Der Herr sagt, alle Not wird vergessen sein. Ich bereite ihr ein Ende. Alles mache ich jetzt neu, einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich nun schaffe. Ich mache Jerusalem zur Stadt der Freude und seine Bewohner erfülle ich mit Glück. Ich selbst will an Jerusalem wieder Freude haben und über mein Volk glücklich sein. Niemand wird mehr weinen und klagen. Es gibt keine Kinder mehr, denen nur ein paar Tage leben. Und niemand, der erwachsen ist, wird mitten aus dem Leben gerissen. Wenn jemand mit 100 Jahren stirbt, wird man sagen, er war noch so jung. Selbst der Schwächste und Gebrechlichste wird ein so hohes Alter erreichen. Sie werden sich Häuser bauen und auch darin wohnen können. Sie werden Weinberge pflanzen und selbst den Ertrag genießen. Sie sollen nicht bauen und pflanzen und sich lebenslang mühen, nur damit andere den Gewinn davon haben. Alt wie Bäume sollen sie werden, die Menschen in meinem Volk, und den Lohn ihrer Arbeit selbst genießen. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen. Die Frauen gebären ihre Kinder nicht länger für eine Zukunft voller Schrecken. Sie sind mein Volk, ich segne sie, darum werden sie mit ihren Kindern leben. Noch ehe sie zu mir um Hilfe rufen, habe ich ihnen schon geholfen. Bevor sie ihre Bitte ausgesprochen haben, habe ich sie schon erfüllt. Wolf und Lamm werden dann gemeinsam weiden. Der Löwe frisst Häcksel wie das Kind, wie das Rind. Entschuldigung. Der Löwe frisst Häcksel wie das Rind und die Schlange nährt sich vom Staub der Erde. Auf dem Zion, meinem heiligen Berg, wird keiner mehr Böses tun und Unheil stiften. Ich, der Herr, sage es. Aus der Guten Nachricht Übersetzung. Gott setzt Hoffnung und Liebe gegen Not und Leid. Was für eine Vorstellung. Es wird nicht nur wieder so wie früher, sondern Gott hat ganz große Pläne für die Israeliten. Not, Leid, Hass und Hoffnungslosigkeit wird aufhören. Die Gefangenschaft wird ein Ende haben. Die Gefangenschaft in Babylon und die Gefangenschaft, die uns sonst in unserem Leben gefangen hält. Alles, was uns da gefangen hält. Gewalt, Krankheit, Trauer, Streit, Hass, Sucht, Angst. Alles das wird ein Ende haben. Es klingt ein bisschen wie eine billige Vertröstung. Mein Volk kommt mit dem Leben nicht klar, dann gebe ich ihnen eine Hollywood-Schnulze, die sie ablenkt. Ein bisschen Rosamunde Pilcher gegen die Erfahrungen des Lebens. Aber für Israel war das keine Vertröstung. Es war eine Erinnerung. Das hatten sie doch schon mal erlebt. Also nicht ganz so in dieser Perfektion, aber fast. Damals, als Gott sie aus Ägypten geführt hatte und auch danach immer wieder hatten sie Gottes heilsames Eingreifen erlebt. Es fiel ihnen wie Schuppen von den Augen. Jesaja erinnert sie an ihre Geschichte mit Gott und an die Geschichte ihrer Vorfahren mit Gott. Die hatten ihnen doch immer davon erzählt, so lebendig. Die hatten ihnen doch den Glauben an Gott auf so lebendige Weise weitergegeben. Die Hoffnung auf ihn. Und Jesaja weckt diese Hoffnung wieder auf. Das, was verfallen war, zerfallen war zu Asche und Staub, wird wieder aufgebaut in ihren Herzen. Diese Hoffnung ist stärker als Resignation, Maßlosigkeit und Radikalität. Zurück zu dem Lied, da heißt eine Stelle, doch noch nicht jetzt. Auch Israel musste noch eine Weile warten. Aber mit neuer Hoffnung. Und dann ging es los. Israel durfte die Erfüllung dieser Hoffnung erleben. Zumindest den Anfang. Die Gefangenschaft ging vorbei. Sie durften wieder zurück nach Hause, nach Jerusalem, die Stadt Gottes, der Ort, an dem der Tempel stand, der zentrale Ort ihres Glaubens und ihrer Gottesbegegnung. Dahin durften sie zurück. Manche Bibelausleger meinen, dass das schon die Erfüllung dieser Verheißung von Jesaja war. Aber ich glaube, das war nur der Anfang. Und ich glaube, diese Verheißung galt auch nicht nur dem Volk Israel. Ein paar hundert Jahre später kam Jesus auf die Welt. Gott selbst, das unvorstellbare Wesen, das weder Mann noch Frau ist, wird Mensch, wird vorstellbar, wird nahbar, wird angreifbar in jeglichem Sinne. Und wieder tut er etwas gegen die Hoffnungslosigkeit. Er gibt Menschen seine Liebe, weckt neue Hoffnung in denen, die sich selbst abgeschrieben hatten oder die von anderen abgeschrieben wurden. Er lebt authentisch vor, was Gott sich vorstellt. Wir haben im Moment diese Themenreihe, diese Gesprächsreihe, Glauben, Leben, authentisch sein. Am 3. Dezember wird der nächste Abend dazu sein. Und da wollen wir lernen, Jesus besser darin nachzufolgen, das zu leben, was Gott sich vorstellt. Jesus hat gesagt, dass mit ihm das Reich Gottes beginnt. Das, was Jesaja beschrieben hat. Und die Menschen, die ihm nachfolgten, konnten das in ihren Herzen spüren. Es veränderte sie und es bewegte sie dazu, diese Hoffnung auszubreiten. Innerhalb weniger Jahre wurde von Israel ausgehend, wurden Menschen im ganzen Mittelmeerraum angesteckt von dieser Hoffnung. Sie merkten, dass da etwas stärker war als Resignation, Maßlosigkeit und Radikalität. Dass da etwas stärker war als das, was sie sonst in ihrem Leben erfuhren. In ihren Herzen spürten sie das. Aber der äußere Raum, der stimmte da noch nicht ganz. Die Hoffnung breitete sich aus. Sie wurde ein Stück mehr erfüllt. Aber sie war noch nicht ganz erfüllt. Und das ist sie auch heute noch nicht. Ich glaube, auch uns kann Jesaja ermutigen und neue Hoffnung schenken. In einem Alltag, der uns manchmal ganz anderes erleben lässt. Ich glaube, viele von uns können etwas erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Auch uns können Jesajas Worte daran erinnern, was wir mit Gott erlebt haben. Jesaja will auch uns neu vertrauen auf Gott und neue Hoffnung, will auch in uns neu vertrauen auf Gott und neue Hoffnung wecken. Lasst uns diese Hoffnung neu entdecken. Lasst sie uns weitergeben. Lasst uns das wahrnehmen, also diese Hoffnung wahrnehmen und dann andere damit anstecken. In dem Lied aus der Fernsehserie heißt es: Erkenne mich, ich bin bereit und such mit mir die Unsterblichkeit. Gott lädt uns ein: Erkenne mich, ich bin bereit. Und er muss die Unsterblichkeit nicht suchen. Er hat sie. Er, der Unendliche. Er hat Worte des ewigen Lebens. Bei ihm bekommen wir ewiges Leben. Und das ist kein Leben, wie wir es hier in unserem Alltag kennen, sondern es ist ein Leben, wie Jesaja es beschreibt, mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde, die Gott für uns schafft. Mit dieser Hoffnung können wir heute am Ewigkeitssonntag an unsere Verstorbenen denken, die nicht ewig tot sind, sondern die eingeladen sind zu einem Leben in Gottes neuem Himmel und auf seiner neuen Erde. Und mit dieser Hoffnung dürfen wir in unseren Alltag gehen, mit Gott an unserer Seite und Jesus, der uns vorangegangen ist. Ich finde, das weckt Hoffnung. Amen.